SBS in deutscher Sprache.
Weil der Uluru ein Inselberg im Nirgendwo ist. Weil Melbourne die lebenswerteste Stadt ist. Weil Sydney auch was von Shanghai hat. Weil es hier noch völlig unberührte Orte gibt. Weil Australien sein eigenes Südseeparadies hat. L-O-V-E. Weil hier fast alle Auswanderer sind. Weil Australien eine eigenwillige Tapetenkünstlerin hat. Weil die Burkini-Erfindung aus Australien stammt. L-O-V-E. Weil in Melbourne Graffiti Straßenkunst ist. Weil das Great Barrier Reef das größte lebende Gebilde der Welt ist. Weil Australiens Pflanzen Dinosaurier, Königinnen und Giftmischer sind. Weil selbst die Städte voller Wildlife sind. L-O-V-E. Weil No Worries das australische Motto ist. Weil die Australier so hilfsbereit sind. Weil Australiens Medizinforschung die Welt verbessert. Weil Australien Milch hat, die Superbakterien besiegen kann. Weil es hier so heiß wird, dass Fleisch im Auto brät. Weil Schlangenfänger in Australien ein Beruf ist. Weil es hier große Dinger gibt. Weil hier Gold auf Bäumen wächst. Weil der Sternenhimmel auch die Flagge ziert. Ja, all das sind Gründe, Australien zu lieben. Und Kapitel aus dem Buch von Barbara Barkhausen, 111 Gründe, Australien zu lieben, eine Liebeserklärung an das schönste Land der Welt. Ein Buch, das soeben rausgekommen ist im Schwarzkopf und Schwarzkopf Verlag. Und darüber sprach ich mit Barbara Barkhausen, der Autorin hier bei uns im SBS-Studio. Ja, herzlich willkommen im Studio, Barbara Barkhausen.
Danke, Trudi.
Ja, unsere Hörer hören ja öfters mal von dir, aber heute eine ganz besondere Sache, denn du hast ein neues Buch rausgebracht, schon das 10. oder 11.
Das 10., ja.
Wow. Auf die anderen Bücher möchte ich gleich auch nochmal zu sprechen kommen, aber lass uns doch mal anfangen mit dem neuen. 111 Gründe, Australien zu lieben. Eine Liebeserklärung an das schönste Land der Welt. Zu den schönsten Ländern der Welt gehören natürlich auch noch ein Dutzend andere, denn es ist ein Teil einer Serie, habe ich dann festgestellt, erschienen im Schwarzkopf und Schwarzkopf Verlag. Und ich finde, eine ganz tolle Möglichkeit für Urlaubsvorbereitung, für Reisende. Schöne kleine Geschichten und selbst der Name erinnert ja sofort an Tausend und eine Nacht. Das kann man alles schön so als Gute-Nacht-Geschichte lesen, ne?
Ja, das ist auch, glaube ich, dafür mehr gedacht, dass man es als Unterhaltung liest, um sich vorzubereiten, aber es ist nicht ein Reiseführer. Ich denke, um einen Reiseführer kommt man nicht drum herum. Aber das soll ein bisschen Gefühl fürs Land geben, Lust auf das Land machen und auch auf die Menschen hier in Australien. Also nicht nur auf Land und Tiere und Pflanzen, sondern eben auch auf die Menschen hier in Australien. Und einfach soll gute Lektüre sein zum Lesen, auch wenn man in Urlaub fährt, nicht nur daheim, sondern eben auch vielleicht, wenn man unterwegs ist.
Ja, das sind so schöne kleine Kapitel, die also meiner Meinung nach ja wunderbar recherchiert sind, was natürlich zeigt, dass du schon mehrere Bücher vorher geschrieben hast und sicher über viele Themen Bescheid weißt. Aber wie hast du dich jetzt an dieses Format angepasst, diese kleinen Kapitel und so viele verschiedene Themen in einem Buch unterzubringen?
Nun, da kommt ein bisschen mein Hintergrund natürlich dazu, dass ich als Journalistin, ich arbeite ja nicht nur für SBS Radio, ich arbeite auch für eine Nachrichtenagentur in Europa und ich schreibe fast täglich Artikel. Das heißt, ich schreibe unglaublich viele Geschichten über interessante Menschen hier und über interessante Themen und aus diesem Schatz schöpfe ich natürlich jetzt, weil man kann natürlich jetzt heutzutage als Sachbuchautor nicht mehr alles von null an recherchieren. Da verdient man gar nicht genug, leider Gottes. Aber wenn man natürlich diesen Schatz schon hat an Arbeit, dann kann man das einfach nehmen und weiterverarbeiten und ein bisschen umschreiben und zusammenpacken in ein neues Buch. Und so funktioniert das Ganze natürlich dann auch.
Ich nehme an, dass auch deine eigenen Reisen mit deiner Familie, Ausflüge und so weiter damit einfließen.
Genau, also meine Familie ist schon minimal genervt, denn alles, was wir machen, wird irgendwie verwertet und verwendet. Wenn wir eine Wanderung machen, dann können sie sicher sein, dass ich Fotos mache und noch einen kleinen Wanderartikel schreibe und dass der dann in irgendeinem Magazin, einer Zeitung oder vielleicht sogar in einem Buch landet. Und so ist es natürlich auch mit diesem Buch passiert, ja.
Also das Buch ist eigentlich an alle gerichtet, nicht nur an Urlaubsreisende, wenn du daran denkst, dass das auch so kleine literarische Geschichten sind, eigentlich Erlebniserzählungen.
Das würde ich eigentlich hoffen. Also ich würde hoffen, dass man, selbst wenn man Australien gar nicht kennt, das einfach gerne liest, weil es interessante Sachen sind, die man lernt oder erfährt oder die einen auch unterhalten einfach nur. Ich würde aber auch hoffen, dass das vielleicht auch eine jüngere Generation mal anspricht, die gerade vielleicht Deutsch lernt und sagt, oh, ich möchte was über ein englischsprachiges Land lernen.
Ah ja, da hatte ich noch gar nicht dran gedacht. Das ist eine gute Idee. Gibt es denn auch vieles, was du auslassen musstest? Denn du hast so viele Themen schon bearbeitet. Musstest du da was streichen?
Ja, das musste ich tatsächlich. Man denkt ja, 111 Gründe, mein Gott, wie findet man so viele Themen? Also, das war mein erster Gedanke. Aber dann fing ich an, meine Themen so durchzugehen von den vergangenen Jahren und zu sehen, welche Themen sind denn wirklich zeitlos und so interessant, dass man sie für das Buch verwenden könnte. Und ich kam auf deutlich mehr Themen und musste dann zusammenstreichen und habe dann auch dem Verlag nochmal 5 Kapitel extra geschickt und gesagt, die könntet ihr auch noch nehmen oder austauschen. Und der Verlag meinte dann, ja, danke, 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 aber wir haben jetzt schon genug. Also es ging mir wirklich, also einen Themenmangel hatte ich wahrlich nicht, ja.
Ja, das finde ich noch am erstaunlichsten. Aber vielleicht, wenn man mal so anfängt damit, kommt schon einiges. Allerdings hast du ja auch sehr große Themen verarbeitet, zum Beispiel die Aboriginal-Geschichte. Da kann man natürlich eine ganze Reihe von Büchern über nur das Thema schreiben. Da hast du jetzt nur 2,5 Seiten oder so. Ich finde, du hast das ganz toll gemacht, indem du dieses Beispiel gewählt hast, wo auch ein Zusammenhang mit Deutschland besteht, wo die Schilde der Aborigines entwendet wurden, direkt von Captain Cooks Mannschaft schon. Und eins davon ist halt zufällig in Berlin im Museum gelandet. Und jetzt wird es von den netten Deutschen vielleicht zurückgegeben und die bösen Briten machen das aber gar nicht so. Das ist natürlich schön für das Selbstbewusstsein der Deutschen. Aber hat es lange gedauert, irgendwie sowas zu finden, wo du diese ganze Geschichte der Kolonisation in 3 Seiten irgendwie anschaulich zusammenpacken konntest?
Das war ein bisschen Zufall. Ich habe natürlich, wenn du das Buch gelesen hast, immer wieder versucht, die Ureinwohner reinzubringen, auch über verschiedene Themen. Und habe das auch versucht, bewusst zu streuen, sodass die sich durchs ganze Buch ziehen und nicht nur in einem Kapitel stattfinden. Aber ich habe dann in diesem Kapitel versucht, einiges aufzuarbeiten. Das ist richtig. Es ist nicht einfach, das muss ich gestehen, für mich jetzt als Journalist gewesen und auch noch als Ausländer, das auch wirklich alles richtig zu verstehen und den richtigen Zugang zu finden. Und auch wenn man dann Interviews macht, auch bewusst dann zu sagen, okay, ich versuche so viel wie möglich zu verstehen, aber ich muss mir dessen bewusst sein, dass das eine so komplexe Kultur ist, dass ich sie nicht 100% wiedergeben kann. Ja? Denn ich glaube, ganz kann man da nicht sich reinfühlen als Außenstehender. Hm. Und die Erkenntnis hat mich auch manchmal ein bisschen schockiert. Und ich habe dann auch manchmal gebeten, dass die den Text nochmal gegenlesen mit Google Translate, also dass man da auch wirklich möglichst wenig Fehler macht, aber das trotzdem verständlich erklärt. Ja? Allein die Dreamtime ist einfach komplex.
Ja, genau. Und da gibt es so viele verschiedene Auslegungen von. Finde ich ja toll, dass du dann auch versucht hast, da noch die Reaktionen von denjenigen, über die du gesprochen hast, praktisch zu bekommen. Haben die das gerne gemacht?
Ja, also die sind immer sehr, sehr offen, ihre Kultur zu teilen, muss ich sagen, wen auch immer ich angesprochen habe. Und man bekommt fast zu viel Information als Journalist. Das ist ja immer so, ja, man will es ja immer kompakt rüberbringen alles. Und ich kann mich erinnern, die eine E-Mail, die mir einer der Interviewpartner für dieses Kapitel geschickt hat, die war, ging über 5 Seiten.
Ah, oh, länger als das Kapitel.
Viel länger als das Kapitel, die konnte ich gar nicht komplett unterbringen, ja.
Ah, interessant, interessant. Und ich nehme an, das war vor allen Dingen bei den beim Thema Originaleinwohner hier in Australien. Aber wie ist es mit den wissenschaftlichen Themen? Die Natur, die du beschreibst, auch das ist ja auch eines deiner Lieblingsthemen, die verschiedenen Tiere und Pflanzen und Landschaften. Hast du das auch mit den Wissenschaftlern besprochen, vorher und hinterher?
Ja, in dem Fall habe ich relativ viel Wissen, weil ich ja schon ein Buch vorab geschrieben habe über die giftigen und gefährlichen Tiere. Und in diesem Buch haben natürlich auch mal Koalas und Dingos stattgefunden. Ich arbeite aber auch zum Beispiel für den WWF und schreibe da sehr viel Tierthemen. Also da habe ich ein relativ gutes Wissen inzwischen, dass ich selbst weiß, was richtig und was falsch ist und wo die Klischeethemen sind, auf die man vielleicht eingehen muss oder die man vielleicht erklären muss.
Es gibt ja eine ganze Abteilung in dem Buch. Ein Teil des Buches ist Klischees gewidmet. Ist das besonders schön oder besonders unangenehm?
Über Klischees zu schreiben. Oh, ich meine, das ist ja immer amüsant, über Klischees zu schreiben. Und da kommen ja auch die wahren Unterschiede heraus. Denn wenn man denkt, Australien ist ja so anders nicht als Deutschland, hier kommt man mal her und ist man gleich zu Hause. So ist es ja nun auch, oder nicht? Es sind ja schon Unterschiede.
No worries, mate.
Ja, natürlich allein, wie relaxed die Leute sind oder vielleicht auch nicht sind. Zum Beispiel die Bürokratie hier ist ja so viel anders auch nicht als in
die
Deutschland.
Die wird immer schlimmer. Das war vor 30 Jahren mal nicht so.
Ja, aber auf der anderen Seite, ja, wenn wir dann als Deutsche pünktlich hier ankommen bei einer Einladung und dann ist nicht mal der Gastgeber daheim, weil man eben nicht von einer Viertelstunde, also mindestens eine Viertelstunde zu spät kommen muss oder dann eben auch einen Teller mit Essen dabei haben soll. Und all diese Dinge, an die man vielleicht dann doch nicht denkt. Das finde ich schon amüsant, drüber zu schreiben und zu erkennen, auch nach so vielen Jahren, in der ich jetzt schon hier bin, aber wirklich zu erkennen, ich muss mich immer wieder daran erinnern, nicht ganz pünktlich kommen, ne? wenn es eine Einladung bei Australien
mir
ist. Bei dir war ich pünktlich, du bist ja auch eine Deutsche.
Ich bin ja auch deutsch, obwohl ich auch nicht immer pünktlich bin. Ja, aber das ist eines dieser Klischees. Die Deutschen sind immer pünktlich und effektiv, was auch nicht unbedingt immer stimmt. Aber ich fand es auch interessant, dass du das nochmal aufgegriffen hast. Das ist ja für alle von uns, die wir Einwanderer sind aus Deutschland, immer wieder dieses Thema, dass wir so zwischen den Kulturen stehen und dass das auch nie weggeht. Das ist mir eigentlich, als ich erst herkam, und bei mir sind es schon 30 Jahre her, nie klar gewesen, dass das immer so bleiben würde, dass du dann immer zwischen beiden Kulturen stehst. Du hast da auch ein bisschen drüber geschrieben. Ist das ein wichtiges Thema in deinem Leben?
Ist es schon, weil ich habe ja zwei Kinder und versuche die jetzt auch mit Deutsch aufzuziehen und versuche in der Familie das rein Deutsch zu behalten und deutsche Traditionen noch immer zu haben, zum Beispiel jetzt Osterfest zu feiern und Ostereier zu färben oder an Weihnachten auch davor das Nikolausfest zu feiern. Und da ist man, ich meine, die meisten Australier finden das dann ganz toll, wenn man das macht und sind ja auch sehr, sehr interessiert. Aber auf der anderen Seite, es ist für mich jetzt schon auch teilweise ein täglicher Kampf, immer wieder zu meinen Kindern zu sagen, Deutsch sprechen, Deutsch sprechen, Deutsch sprechen. Ich gehe denen auch richtig auf die Nerven, aber irgendwo will ich auch die Kultur aufrechterhalten. Ich finde das auch wichtig, dass sie das kennenlernen und da sich genauso zu Hause fühlen. Und ein bisschen wird es belohnt, wenn man dann in Deutschland ist und sich nach wie vor zu Hause fühlt. Ja, von meiner Seite wie auch dann von ihrer Seite.
Also die Kinder können sich dann ohne Schwierigkeiten mit ihren Cousins unterhalten auf Deutsch.
Ja, auf Deutsch schon. Nur ich bin ja ein alter Bayer. Bei Bayerisch hört sich's dann immer
auf. Ja, das kann ich verstehen. Das verstehe ich auch nicht.
Genau, also mein Mann auch nicht. Insofern sind sie da nicht allein.
Ja, da kommen wir vielleicht auch schon auf einen anderen Punkt, den ich dich noch fragen wollte. Wie das überhaupt mit deiner Karriere gelaufen ist. Du hast jetzt 10 Bücher geschrieben. Sind die alle in Australien geschrieben worden? Warst du in Deutschland auch schon Journalistin? Wie ist es zu den Büchern gekommen?
Nun, ich war in Deutschland eigentlich nur Fernsehjournalistin und habe mich rein auf Fernsehen konzentriert und habe beim ZDF gearbeitet, bei ProSieben, bei der Bavaria Film in München. Und als ich hierher kam, habe ich dann eben meine Tochter bekommen und gemerkt, das mit dem Fernsehen ist ja richtig kompliziert, wenn man dann Kinder hat. Und habe dann angefangen zu schreiben und Radio zu machen. Und ab und zu mache ich immer noch Fernsehen. Ich kann das nicht ganz aus mir rauskriegen. aber
als Produzentin immer.
Ja, genau, als Produzentin und manchmal auch vor der Kamera, aber eher selten, muss ich sagen. Ich stehe lieber dahinter als davor.
Obwohl aber, du dich durchaus sehen lassen kannst.
Danke, Toti. Naja, so ist das jetzt ganz gut, ne? Lässt sich das auch besser mit Familie zusammenbringen. Und die Bücher sind tatsächlich alle hier entstanden, sind aber nicht alle über Australien.
Ach so. Ich habe einige gesehen, wo es halt um australische Tiere ging und auch was so Reisende angeht. Was war denn das Erste?
Das allererste war ein Buch mit unserem Kollegen Wolfgang Müller hier.
Ach.
Und zwar haben wir da so ein sogenanntes Coffee Table Book gemacht über die Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und Australien. Und das ist auf Deutsch und Englisch erschienen und ist dann eine bestimmte Auflage gewesen, die für Unternehmen und öffentliche Stellen ausgelegt wurde.
Das hört sich aber interessant
an.
Das
war ein ganz interessantes Projekt, ja.
Ja, ergeben sich dann auch wieder super viele Themen draus, über die man dann noch extra für die Zeitung schreiben kann oder Radiosendungen machen kann und so
das
weiter.
Das ist richtig. Das ist das große Ding des Journalisten heute, dass man alles zweit und dritt und viert verwertet.
Und du hattest dann immer verschiedene Verlage auch.
Ja, je nachdem, wo ich das Thema platzieren konnte. Ich habe angefangen dann mit einem Auswandererbuch, dann nach diesem Coffee Table Book. Dann habe ich eine Phase gehabt, wo ich Kinderbücher geschrieben habe. Einfach auch, weil als meine Kinder klein waren, fand ich das ganz, ganz eine nette Sache, dass man für die dann auch Kinderbücher hat, die von der Mama selbst geschrieben sind.
Auf Deutsch alles.
Auf Deutsch waren die dann. Und da habe ich auch eine Deutschlandreise gemacht. Ein Kinderbuch, wo dann die Kinder durch Deutschland reisen und das Land kennenlernen. Das haben meine Kinder nie so richtig angenommen, dieses Buch.
Ach, dabei war das eigentlich für die gedacht.
Dafür war das war für die gedacht, aber es ist ja mal so von der eigenen Mama, nimmt man es nicht an. Naja, und dann kamen immer mehr die Australien-Themen, dass ich dann eben ein Tierbuch geschrieben habe, dann mal ein Überblickswerk, ein Reiseführer auch und jetzt eben diese 111 Gründe, die so ein bisschen mehr eine amüsante Lektüre sind.
Und dafür bist du angesprochen worden. Das musstest du niemandem anbieten, habe ich gehört.
Das stimmt. Inzwischen habe ich so viele Bücher geschrieben, dass die Verlage tatsächlich auch mal auf mich zukommen, was ganz nett ist. Und ich inzwischen auch über einen Agenten arbeite, was das Leben etwas erleichtert, muss ich sagen.
Wunderbar. Herzlichen Glückwunsch, Barbara, für dein tolles neues Buch und all die anderen. Und ich bin froh, dass wir uns ja regelmäßig sprechen können.
Das stimmt, bin ich auch. Danke dir, Trudi.
Kommentieren Sie unsere Inhalte. Liken Sie uns auf facebook.com/sbsgerman.